seiner Ratlosigkeit heraushelfen könnte. Doch die Zeit drängte. Jäh rannte er los, zum Gipfel, über die großen Steinplatten und die Treppe hinauf. Oben setzte er sich hin und schaute umher. Aber die Sonne schien verdunkelt zu sein, die Welt getrübt und entrückt. Er blickte ringsum von Norden bis Norden und sah nichts außer fernen Bergen. Allenfalls glaubte er, in großer Entfernung wieder einen mächtigen Vogel hoch am Himmel zu erkennen. Vielleicht einen Adler, der in weiten Kreisen langsam zur Erde niederschwebte. Während er so umherblickte, fingen seine scharfen Ohren Geräusche aus dem Waldland unten am westlichen Ufer auf. Er erstarrte. Es waren Schreie. Und unter ihnen hörte er zu seinem Schrecken krächzende Orkstimmen heraus. Dann plötzlich ertönte ein großes Horn, und seine tiefen Stöße prallten gegen die Berghänge, hallten in den Tälern wider und erhoben sich zu einem gewaltigen Ruf, der das Brausen des Wasserfalls übertönte. »Boromirs Horn«, rief er aus, »er ist in Not.« Er sprang die Stufen hinab und rannte mit langen Schritten den Weg zurück. »Oh, was für ein Unglückstag ist das heute! Alles, was ich anfange, geht schief. Wo ist nur Sam?« Je weiter er hinunterkam, desto lauter wurde das Gebrüll, während die Hornstöße schwächer und verzweifelter klangen. Dann steigerten sich die Orkschreie zu schriller Raserei und die Hornstöße rissen ab. Aragorn stürmte den letzten Hang hinunter, doch bevor er den Fuß des Berges erreichte, wurde es stiller, und als er sich nach links wandte, in die Richtung, aus der die Schreie kamen, entfernten sie sich, bis er nichts mehr hörte. Das blanke Schwert in der Faust und mit dem Ruf »Elendil, Elendil« brach er zwischen den Bäumen hervor. Auf einer kleinen Lichtung unweit des Seeufers, etwa eine Meile von Perth Galen, fand er Boromir. Er saß mit dem Rücken an einen dicken Baum gelehnt, als ob er ruhte. Aber dann sah Aragorn die schwarz gefiederten Pfeile, die in ihm steckten. Sein Schwert hielt er noch in der Hand, aber es war dicht unter dem Heft abgebrochen. Sein Horn lag neben ihm in zwei Teile gespalten. Erschlagene Orks lagen zuhauf ringsum und vor seinen Füßen. Aragorn kniete neben ihm nieder. Boromir schlug die Augen auf und versuchte zu sprechen. Endlich brachte er einige Worte stockend heraus. »Habe versucht, Frodo den Ring abzunehmen«, sagte er. »Tut mir leid, habe dafür bezahlt.« Sein Blick schweifte über die Orkleichen. Es waren mindestens 20. »Sie sind fort, die Halblinge. Die Orks haben sie mitgenommen. Ich glaube, sie sind nicht tot. Orks haben sie gefesselt.« Er schwieg und schloss müde die Augen. Aber einen Moment später sprach er noch einmal. »Lebe wohl, Aragorn. Geh nach Minas Tirith und rette mein Volk. Ich habe versagt.«
»Nein«, sagte Aragorn, nahm seine Hand und küsste ihn auf die Stirn. »Gesiegt hast du. Einen solchen Sieg haben wenige je errungen. Sei unbesorgt. Minas Tirith soll nicht fallen.«
Boromir lächelte. »In welche Richtung sind sie gegangen? War Frodo dabei?«, sagte Aragorn. Aber Boromir sagte nichts mehr. »O weh«, sagte Aragorn, »so scheidet er hin, Denethors Erbe. Herr des Wachturms wäre er geworden. Ein bitteres Ende. Nun liegt der Bund ganz in Trümmern. Wenn hier einer versagt hat, dann ich. Schlecht beraten war Gandalf, mir zu vertrauen. Was mache ich nun? Boromir hat mir auferlegt, nach Minas Tirith zu gehen, und auch mir steht der Sinn danach. Aber wo sind der Ring und sein Träger? Wie soll ich sie finden und verhindern, dass die Fahrt in der Katastrophe endet?«
Eine Weile kniete er noch neben Boromir, seine Hand haltend, und er weinte. So fanden ihn Legolas und Gimli. Sie kamen von den westlichen Berghängen, lautlos durch den Wald schleichend wie auf der Pirsch. Gimli hielt seine Axt in der Hand, Legolas sein langes Messer. Alle Pfeile hatte er verschossen. Als sie auf die Lichtung traten, stutzten sie, und dann blieben sie stehen und senkten die Köpfe. Denn was geschehen war, schien nur allzu klar zu sein.
»Weh«, sagte Legolas, an Aragorns Seite tretend, »im Wald haben wir Orks gejagt.